Wisst ihr, was ein Impro-Theater ist? Ein Improvisationstheater? Bis vor kurzem dachte ich, ich wüsste, was das sei. Ich hatte jedenfalls so meine eigenen Vorstellungen davon. Ich dachte, da sind Schauspieler, die so ganz spontan auf Zuruf aus dem Publikum, aus dem Stegreif heraus Szenen spielen zur Unterhaltung des Publikums. Also ich als Zuschauer und die machen was zu meiner Unterhaltung. Auf dem diesjährigen Bundesrat in Kassel über Himmelfahrt wurde am Freitagabend neben anderem auch Impro-Theater angeboten. Und zwar von einer Frau, Bettina Becker aus Magdeburg, die auf der Konferenz zuvor schon von einer sehr guten Stadtteilarbeit mit Kindern der Villa Wertvoll berichtet hatte. Kann man sich im Internet anschauen, Villa Wertvoll, Magdeburg, es lohnt sich. Es interessierte mich darum, was die wohl für ein Impro-Theater bieten würde. Nun, am Eingang zu dem Veranstaltungssaal stand sie allein an einem kleinen Tisch und auf dem Tisch stand eine Kiste und da waren Zettel und da waren Schreiber. Und sie lud uns Ankömmlinge ein, unseren eigenen Namen auf den Zettel zu schreiben und in die Kiste zu werfen, wenn wir denn bereit wären mitzuspielen. Ups, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich könnte hier zuschauen, wie andere mir ein nettes Programm liefern. Ich gebe es zu, ich habe gekniffen. Es war zum Glück freiwillig und da ich mich nicht fit fühlte wegen einer Erkältung und auch nicht mich in ungewohnter Rolle so spontan vor vielen Leuten präsentieren wollte, da habe ich gekniffen. Es wurde ein netter, es wurde ein unterhaltsamer Abend, an dem ich aber auch nicht so ganz drum herum kam, mich zu beteiligen, wenn sie alle Anwesenden aufforderte, etwas zu tun und nicht nur die, die für besondere Rollen ihren Namen abgegeben hatten. Das war dann aber auch nicht mehr so unangenehm für mich, sondern wir hatten alle zugleich unseren Spaß miteinander. Warum erzähle ich das? Nun, ich gehöre als Regionalreferent unseres Bundes unter anderem auch zu dem Team derer, die Gemeinden in ihrem Prozess der Berufung eines neuen Pastors oder neuen Pastoren begleiten. Wir haben ja da seit einiger Zeit, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, ein neues Verfahren in unserem Gemeindebund, so mit diesen Rollenkarten, 28 verschiedene Rollen sind da beschrieben, was Pastor alles sein kann oder auch nicht. Und mit diesem Material kann man deutlicher das zur Sprache bringen, was man eigentlich will. Meine Aufgabe besteht darin, einer suchenden Gemeinde zu helfen, ihr eigenes Profil klar zu formulieren. Denn bevor man fragt, was für eine hauptamtliche Person passen könnte, stellt sich ja die Frage, was ist denn oder wie ist denn die suchende Gemeinde aufgestellt? Was ist denn ihre Berufung? Was ist ihre Aufgabe? Und wie wird diese Berufung gelebt, gefüllt? Wofür braucht die Gemeinde Verstärkung, um ihre Berufung leben zu können? Und schwuppdiwupp werden die Rollen getauscht. Nicht, ich hätte gern einen Pastor, eine Pastorin, die soll dies und das machen für mich und ich bzw. wir als Gemeinde schauen zu, sondern das und das ist unsere Berufung als Gemeinde, das ist unsere von Gott gestellte Aufgabe, hier sind wir gefordert und dafür brauchen wir Unterstützung. Also nicht mehr Zuschauer, sondern Mitspieler in dem Impro-Theater, das wir Gemeinde nennen. Für manche ist das eine ganz neue und ungewohnte Perspektive und Rolle. Ich weiß jetzt nicht, um eure Situation, ob ihr Verstärkung braucht. Nun ist der Pastor erkrankt, vielleicht braucht ihr Verstärkung, weil es nicht mehr so geht wie bisher. Aber darum geht es überhaupt gar nicht, sondern um die Frage, hast du schon bildlich gesprochen deinen Namen in die Kiste der Mitwirkenden hineingeworfen? Ist Gemeinde für dich ein aktives Zusammenspiel? Oder bist du noch in der Zuschauerrolle? In der Predigt wird es heute um ein Wort gehen, das nicht in der Bibel zu finden ist. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Jedenfalls nicht in seinem originalen Wortlaut. Sinngemäß dagegen steht es an vielen Stellen, wie ich finde. Ich habe es auf einer Werbepostkarte gefunden. Kann das mal eingeblendet werden? Genau. Machen ist wie wollen, nur krasser. Welche Bibelstellen fallen euch so dazu ein? Der Thorsten will nächsten Sonntag, wenn es denn stattfindet, oder krankgeschrieben, doch, er macht das, über das Gleichnis vom Haus auf Sand oder Haus auf dem Felsen predigen. Das passt schon mal ganz gut dazu. Und ich steige heute ein mit Jakobus 1, Vers 22. Da lesen wir, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wann ist für dich eine Predigt eine gute Predigt? In vielen schlauen Büchern kann man nachlesen, was zu einer guten Predigt gehört. Aber wie ist das bei dir persönlich? Wann ist sie für dich gut? Manchmal habe ich den Eindruck, dass geübte Gottesdienstbesucher schon froh sind, wenn die Predigt nicht der langweiligste Teil des Gottesdienstes ist. Ein bisschen Hörgenuss sollte schon dabei sein, ein bisschen Kitzel für die Gedanken und Sinne. Mich reizt mitunter zu meinen, die Gottesdienstmoderation könnte auch vor der Predigt sagen, ich wünsche euch nun gute Unterhaltung. We love to entertain you. Ist es das, womit du bereits zufrieden bist am Sonntagmorgen? Es gibt tatsächlich, ich nenne sie mal Wortakrobaten, in den Reihen der Prediger und Predigerinnen, da reibe ich mir vorab auch schon die Hände, weil ich weiß, das wird gut werden. Also dem oder der zuzuhören, das ist ein Hörgenuss. Ist das aber schon eine gute Predigt für mich? Für mich als Prediger geht es bei allem Bemühen um eine ordentliche Vorbereitung und dann auch angemessene Präsentation, um nicht weniger als um ein Wunder. Dass ein Wunder geschehen mag. Ich wünsche und bete darum, dass sich in der Predigt Gott selbst zu Wort meldet. Egal, ob in der Weise, wie ich etwas gesagt und gemeint habe oder eher assoziativ auf einer Gedankenreise, auf die man ja manchmal auch so auswandert während einer Predigt. Wenn mein Menschenwort für dich zu Gottes Wort wird, direkte Ansprache des lebendigen Gottes in deiner konkreten Befindlichkeit, das wäre doch gut, oder? In Psalm 85, Vers 9, da lesen wir von der Sehnsucht eines Beters, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Dieser Hunger nach Gottes Wort, der möge in dir geweckt und gestillt werden. Ich vermute einfach mal, dass die allermeisten hier eine solche Erfahrung bereits gemacht haben, bei welcher Gelegenheit auch immer. Da hat sich plötzlich eine Anrede Gottes an dich ereignet. Du hast dich konkret gemeint gefühlt. Das galt jetzt dir. So stelle ich mir die alttestamentlichen Situationen vor, wenn wir lesen, und das Wort des Herrn geschah zu diesem oder jenem Menschen. Bei Hesekiel, bei Micha, bei Zacharia lesen wir zum Beispiel davon. Das kann man gar nicht richtig in Worte fassen, was sich in einem solchen Moment ereignet. Wenn also dieses Wunder geschieht, dass Gott mit dir redet, was dann? Was hast du mit diesem Gotteswort gemacht? Jakobus schreibt, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Eigentlich ging es in dem Brief bei dieser Aussage um eine ganz wichtige und kontrovers ausgetragene Frage, nämlich ob der Glaube an Jesus allein rettet, oder ob dem Glauben auch entsprechende Werke folgen müssen. Wie es Jakobus vertrat. Und das ist ein Fass, das möchte ich hier nicht mal eben kurz am Sonntagmorgen aufmachen. Das kann euer Ortspastor gründlicher machen. Nur ein versöhnliches Zitat von der anderen Fraktion soll dazu reichen. Paulus schrieb im Brief an die Galater: In Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Galater 5, Vers 6. Und daran sieht man meines Erachtens, dass die beiden Fraktionen von Jakobus und Paulus nicht so weit auseinanderlagen, wie es an anderen Stellen den Eindruck erwecken mag. Also nicht nur hören, sondern das Vernommene tun. Darum geht es, sonst betrügt man sich selbst, meint Jakobus. Worum betrügt man sich selbst? Was entgeht einem denn da? Ganz allgemein gesprochen entgeht uns das, was aus dem Wort Gottes hätte werden können. In Gottes Wort steckt nämlich schöpferisches Potenzial. Da steckt Leben drin. Jesus verglich das Wort Gottes mit Saatgut, aus dem gute Frucht hervorzugehen vermag, wenn es bei uns Aufnahme findet und geduldig im Vertrauen, im Glauben auf Gott in die Tat umgesetzt wird. Lukas 8, wir haben es gerade gehört. Wir betrügen uns selbst und meist auch andere zugleich um den Segen, der in Gottes Anrede steckt. Gottes Worte sind nämlich Worte des Lebens. Die sind gut. Ich hatte in meinen Jugendjahren eine Skepsis gegenüber Gottes Wort. Und zwar nicht in dem Sinne, ob das wahr ist, sondern in dem Sinne, ob das gut für mich ist. Ich wollte lange Zeit lieber nicht so genau hinhören, was Gott sagt, weil ich Unannehmlichkeiten befürchtete für mich. Gott, der große Spaßverderber, der sollte sich lieber nicht zu sehr in mein Leben einmischen. Ich fürchtete, dass Gottes Wille mir nicht gefallen könnte. Dass Gottes Wille meinen eigenen Lebensplänen entgegenstehen könnte. Erst mit circa 20 Jahren, als sich mir auch andere Fragen im Leben stellten, als ich ernsthaft nach dem Sinn des Lebens zu fragen begann, erst da wurde für mich wirklich interessant, was Gott denn dazu zu sagen hat. Und seitdem ich mich in dieser Weise dem Reden Gottes geöffnet habe und so gut ich es verstehe und so gut ich mich auch traue, danach handle, da stelle ich fest, was für ein Segen. Wie gut, dass ich das gemacht habe, auf Gottes Wort so reagiert habe. Was für ein spannendes, was für ein sinnerfülltes Leben ist das, wenn ich auf Gottes persönliche Ansprache reagiere. Ich gehöre nicht zu denen, die ständig behaupten, Gott habe mir dies oder das gesagt. Ich habe vor Gottes Wort großen Respekt. Ich will das nicht inflationär missbrauchen und jede meiner Ideen und Impulse als göttlich inspiriert ausgeben. Mir ist das suspekt, wenn jemand so redet. Bei denen frage ich mich dann eher, ob damit nicht nur jegliche Infragestellung und Kritik von vornherein verhindert werden soll. Komm mir nicht zu nahe, der Herr hat mich gesandt. Wie auch immer, ich will darüber kein Urteil sprechen, denn im Laufe der gut 40 Jahre mit Gott habe ich selber eine Reihe von Situationen erlebt, in denen ich mich von Gott angesprochen gefühlt habe, entsprechend reagierte, um im Nachhinein festzustellen, ey, das war ja wirklich ein Reden Gottes. Wie gut, dass ich das gemacht habe, dass ich diesem Impuls gefolgt bin. Der lebendige Gott, er redet tatsächlich auch heute und sogar zu mir und zu jedem Einzelnen, der nach ihm fragt. Ich tue gut daran, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, was ich vernommen und verstanden habe. Ein kurioses Beispiel mit weitreichenden Folgen für mich und meine Frau. Unser Zuhause, ein kleines Haus mit Garten, steht in Oldenburg in Holstein. Nicht zu verwechseln mit dem in Niedersachsen, sondern nördlich von Lübeck gelegen, noch eine halbe Stunde weiter mit dem Auto, da oben 6 Kilometer von der Ostsee entfernt. dort zu leben und zu arbeiten ist so schön. Dort, wo andere ihren Urlaub verbringen, ihre kostbaren 3 Wochen, da zu sein und abends, wenn der Besucherstrom von den Stränden zurückkommt, abends mit der Frau mit dem Fahrrad nochmal an den Strand zu radeln, um dann den Strand für sich zu haben, das ist echt klasse. Und da habe ich immer gesagt, Gott müsste sehr deutlich reden, bevor ich da weggehe. Selbst als mein Dienst in der Gemeinde Oldenburg-Holstein im Dezember 2016 nach mehr als 19 Jahren zu Ende ging, konnte ich von dort aus noch weiterarbeiten auf der Insel Fehmarn, die dazugehörte, und Gemeinde Lütjenburg, die auch dazugehörte, und noch Preetz bei Kiel. Aber irgendwie merkte ich bald, dass das so nicht bis zum Renteneintritt weitergehen konnte. Die Aussicht auf einen Gemeindewechsel mit allem, was dazugehört, das war aber auch nicht verlockend. Ich war amtsmüde geworden und ich steckte in der Sackgasse. Zum Eintritt ins Studium am Theologischen Seminar in Hamburg-Horn, da bin ich noch zur Schule gegangen, nicht in Elstal, 1986, da hatten wir von den älteren Semestern jeder als Geschenk einen kleinen Ableger einer riesigen Grünlilie geschenkt bekommen. Die war im Internat, im Treppenaufgang, das war so ein Monsterbusch mit unendlich vielen dieser Ableger. Jeder von uns bekam so ein Ding eingetopft als Begrüßungsgeschenk. Wer Interesse hat, kann sich das nachher gerne mitnehmen. Ich habe jede Menge davon. Also dieses Geschenk, das hegte und pflegte ich seitdem mehr schlecht als recht, wollte sie schon längst mal wieder umgetopft haben, weil sie so blass aussah und eben keine neuen Ableger mehr bildete. Am 28. Mai im Jahre 2018 kam ich endlich dazu. Und aus dem mittlerweile viel zu kleinen Plastikbecher, Pflanzbecher, waren längst jede Menge Wurzeln so durchgewachsen und haben den gesamten Übertopf ausgefüllt. Ihr habt vielleicht so eine Ahnung, wie sowas aussehen kann. Ich musste kräftig daran herumschneiden, die Wurzeln kappen, um diesen Plastikbecher da loszuwerden. Und während ich das tat, da durchfuhr mich ein Gedanke. Der Gedanke, du musst umgepflanzt werden und die Wurzeln kappen, wenn neue Früchte wachsen sollen. Ich wurde hellhörig, wollte aber warten, ob sich dieser Eindruck als Reden Gottes bestätigte. Aus Erfahrung wusste ich nämlich, dass Gott wichtige Botschaften wiederholt, wenn es sein muss. Und nur 3 Tage später erhielt ich die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Die Gemeinde. Ich weiß nicht, wer sie noch liest. Ich lese sie immer noch. So, die neueste Ausgabe, ich schlage sie auf. Und da lese ich bei einem Untertitel eines Artikels: Jeder Blumentopf braucht ab und zu neue Erde. Es ging um Mitarbeit in der Gemeinde. Dass man auch mal umgetopft werden muss, dass man auch mal was anderes machen muss. Ich bekam eine Gänsehaut und ich war nun gewiss, dass Gott 3 Tage zuvor tatsächlich da zu mir geredet hatte. Umgehend rief ich in unserer Bundesgeschäftsstelle an, in Elstal, und meldete dort meine Bereitschaft zum Wechsel, auch wenn ich nicht davon begeistert war. Aber ich wollte Gott gehorsam sein, nachdem ich den Eindruck hatte, das ist jetzt ein Wort Gottes an mich. Einen Monat später entdeckte ich dann in unserem Bund aktuell, unserem Nachrichtenservice, die Ausschreibung für den Regionalreferenten Ost im Dienstbereich Mission unseres Bundes. Und als ich die gelesen habe, das elektrisierte mich. Ich habe mich darauf beworben und wurde schließlich dann auch berufen. Und so bin ich seit Anfang 2019 in dieser neuen Aufgabe, in der ich wieder leidenschaftlich gerne meine Berufung lebe. Meine Frau und ich leben jetzt zu zweit mit 2. Wohnsitz in einer sehr kleinen Wohnung in Spandau-Hakenfelde, fern unseres schönen Hauses in Oldenburg, auf das wir uns schon freuen. Da wollen wir nämlich als Rentner unseren Lebensabend verbringen und es wieder mehr nutzen. Summa summarum können wir nur sagen, was für ein Abenteuer mit Gott. Machen ist wie wollen, nur krasser. Gottes Wort ist gut und bringt Leben. Zugegeben, diese Geschichte ist kurios, ist nicht alltäglich, aber Gottes Reden ist nie alltäglich. Gottes Reden ist nie gewöhnlich. Da steckt immer Potenzial zu neuem Leben drin. Jesus hat gesagt, dass er als der gute Hirte gekommen sei, der das Leben in Fülle bringe. Und seine Schafe hören seine Stimme und folgen ihm. Johannes 10. Hören und tun, wie es Jakobus formulierte. Darin liegt Segen, Leben in Fülle. Ich vermute, wie schon gesagt, dass du auch schon solches persönliches Reden Gottes an dich vernommen hast im Laufe deines Lebens. Dich ganz persönlich mal angesprochen gefühlt hast. Unsere häufigste Begegnung mit Gottes Wort ist ja der vielleicht sogar tägliche Umgang mit der Bibel. Was nur längst nicht immer dazu führt, dass man sich da auch angesprochen fühlt von Gott. Man kann zigfach einen Bibeltext lesen und er sagt einem nichts. Und dann liest sie ihn nochmal und plötzlich fixt dich das an. Bewegt es dich. Trifft es dich ins Herz. Und nun eben die entscheidende Frage dazu: Was hast du mit seinem Wort an dich gemacht? Ist es dir auch zum Segen geworden? Hat es dein Lebenspotenzial in dir entfalten können, weil du gehorsam reagiert hast? Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das ist zuallererst mal auf mich selbst anzuwenden. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst. Zum Beispiel mehr als meinen Ängsten. Zum Beispiel der Angst, ich könnte mich verhört haben. Aber fürchte dich nicht. Selbst dann ist Gott immer noch bei dir und weiß dich zurückzuholen, wenn du auf einem Irrweg sein solltest. Und er weiß sogar aus Schaden auch noch Segen zu machen. Darum will ich trotz meiner Angst das Wagnis immer wieder eingehen und tun, was ich vernommen habe. Und wie schon gesagt, wiederholt Gott auch wichtige Botschaften, wenn es nötig ist, um uns zu vergewissern. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst, mehr als meinem Misstrauen. Zum Beispiel der Sorge, dass ich auf einen Weg gelangen könnte, auf dem Gott nicht mehr Herr der Lage ist. Nicht mehr weiß, mir Gutes zu tun. Glaube, Vertrauen in Gottes Macht wächst aber vor allem durch neue Erfahrungen mit Gott. Das Wagnis muss ich also eingehen. Es ist immer wieder ein Wagnis, neues Land zu betreten, um Neues mit Gott zu erfahren. Das Leben mit Gott ist und bleibt spannend. Gott ist nicht langweilig. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst, mehr als meiner Bequemlichkeit. Ein Aufbruch aus der Komfortzone, aus vertrautem Terrain ist anstrengend, keine Frage. Und ich merkte, es war höchste Zeit, so mit Mitte, Ende 50 nochmal die Kurve zu kriegen. Was für ein Kraftakt ist das? Das ist anstrengend, aber es führt in gutes Land. Dass Gott für mich, dass Gott für dich bereitet hat. Er führt in die verheißene Fülle. Leben in Fülle. Ja, und dann soll ich Gott auch mehr gehorchen als den anderen Menschen, die womöglich was dagegen haben, die mich für ein bisschen verrückt halten, dass ich das mache. Was haben wir alles gehört, als wir gesagt haben, wir gehen von Oldenburg und wir brechen nochmal auf. Ist doch alles so schön hier. Ja, ist es, aber haltet uns nicht auf, wir gehen. Also, viele meinen es gut und sagen, tu es nicht. Gott will bei mir mehr Gewicht haben als diese anderen Menschen. Gott will gehört werden. Gott redet und das sind Worte der Weisheit, Worte des Lebens, Worte des Segens, die tun uns wirklich gut. Solltest du heute durch diesen Gottesdienst an eine Situation erinnert werden, in der Gott mit dir persönlich gesprochen hat, und wo du seinen Worten nicht gefolgt bist, dann empfehle ich dir, mit Gott darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Geh sozusagen gedanklich nochmal zurück an den Ort, wo Gott mit dir geredet hat, wo er auch dich berufen hat zu irgendeiner Sache und kehre dahin zurück. Und ich vermute mal, dass Gott seit langem dort an diesem Ort schon auf dich wartet und dass ein Segen dort auf dich wartet. Er ist jedenfalls bereit, einen neuen Anfang mit dir zu machen. Er hat sich mit dir längst versöhnt. Das ist ja das Evangelium von Jesus Christus. Gott hat sich mit uns versöhnt. Jetzt versöhne du dich auch mit Gott wieder. Gott verweigert sich uns nicht, wenn wir ihn aufrichtig suchen. Bittet, sucht, klopft an, lädt Jesus ein, ermutigt Jesus seine Hörerschar. Hörst du das als ein Wort Gottes an dich, dann tu es auch. Und du wirst Gott als Lebendigen erfahren. Und das wird dir und den anderen in der Gemeinde zum Segen werden und Menschen darüber hinaus, wenn du entsprechend auf Gott reagierst. Mach es, denn machen ist wie wollen, nur krasser. Ich lade dich ein, die Zuschauerrolle zu verlassen und bildlich gesprochen deinen Namen auf den Zettel zu schreiben und hier in die Kiste Lichtenberg oder wo auch immer du jetzt gerade bist, zu werfen. In diese Kiste der Mitspieler des Impro-Theaters, das wir Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu nennen. Amen.